an die Kirche. Unsere absoluten Steilklippen haben wir schon hinter uns gebracht, nicht wahr? Die Vorstellung der Kirche von Sex ist überholt. Das haben wir hinter uns. Und dann, die Kirche will nur mein Geld, das war letztes Mal, das haben wir auch hinter uns. Und heute haben wir auch eine sehr wichtige und auch eine sehr schwierige Frage, die uns immer wieder begegnet. Uns ist sie begegnet auch in Thüringen, in Gotha. Ja, die Wissenschaft hat doch schon längst bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Darum geht es heute. Und ihr findet auch einige Flyer. Es gibt nämlich noch 3 Gästegottesdienste mit den Fragen, gibt es nur eine wahre Religion? Das wird in 2 Wochen sein. Nächste Woche haben wir Gedenkgottesdienst für die verfolgten Christen mit Bruder Edmund Wiens von Open Doors. Und dann am 18. unser nächster Gästegottesdienst. Am 2. Dezember dann die Frage, warum ist Gott so ungerecht? Und die Frage 8 ist, war Jesus nicht nur ein Mensch am 9.12.? So, heute wollen wir uns beschäftigen mit Wissenschaft. Wissenschaft hat Gott schon längst widerlegt. Die Evolution hat doch schon längst bewiesen, dass Gott die Welt nicht geschaffen hat. Ich muss von vornherein sagen, dass ich dieses Thema überhaupt heute gar nicht ansprechen werde, weil dieses Thema so stark aufgeladen ist mit Emotionen und auch unter Christen, weil es gibt natürlich die atheistische Evolution, es gibt Christen, die denken, dass Gott durch Evolution geschaffen hat und natürlich die, die das biblische Konzept vertreten. Das werden wir heute nicht behandeln, weil das würde zu weit führen. Aber wir werden uns heute mit Wissenschaft im Allgemeinen beschäftigen und eigentlich leben wir in einem Land, ich weiß, dass das für andere Nationen nicht gilt, aber in Deutschland leben wir in einem Land, wo die Gräben zwischen Wissenschaft und Glaube sehr, sehr tief gegraben sind. Das liegt an unserer Geschichte und so gibt es sehr, sehr viele Vorurteile, auch von wissenschaftlich denkenden Menschen über Christen. Gibt ein Christ seinen Verstand ab an der Garderobe, wenn er in die Kirche kommt? Oder ist Wissenschaft das Gegenteil von Glaube? Oder kann ein Christ überhaupt Wissenschaftler sein? Und kann Wissenschaft überhaupt Aussagen machen über Gott? Das sind die Fragen, die uns heute beschäftigen werden. Und scheinbar in Deutschland, ich weiß, dass es für England und Amerika nicht so sehr gilt, aber scheinbar in Deutschland scheinen Wissenschaft und Glaube zwei unversöhnliche Feinde zu sein, die einander gegenüberstehen. Ist das wirklich so? Und wer sagt das eigentlich? Und ich glaube, da sagen verschiedene Lager, wenn auch begrenzt, sagen das. Einmal gibt es das Lager der fundamentalen Christen, die man natürlich auch in unseren Reihen findet, die sagen, Wissenschaft, das ist allein schon Zweifel an Gottes Wort. Oder ganz hardcore-mäßig sagen manche fundamentale Christen, Wissenschaft ist Teufelswerk und Versuchung. Und ein wahrer Christ, und ich weiß, wir sind da schon auch schon ein bisschen fortgeschritten und manche denken nicht mehr so, aber ich glaube, das ist so etwas, wo manche noch herkommen oder was es auch zum Teil noch gibt. Und manche sagen, ein wahrer Christ, der sollte sich nicht zu viel mit Wissenschaft beschäftigen und schon gar nicht Theologie studieren, schon gar nicht die Bibel an wissenschaftlichen Maßstäben messen, denn sonst besteht die Gefahr, dass ein Christ vom Glauben abfällt oder sogar noch zum Atheist wird. So, das ist der eine Pol der Fundamentalchristen mit ihren Vorurteilen gegenüber der Wissenschaft. Aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite von Popularwissenschaftlern und Atheisten gibt es natürlich auch Vorurteile gegenüber dem Glauben. Da haben wir B. Russell, hier ist er. Er war englischer Philosoph und Sozialkritiker und der sagt hier in seinem Zitat, soweit ich weiß, wird in keinem Kirchenlied das Hohelied der Intelligenz gesungen. Das heißt also, das Vorurteil in unseren Kirchen wird vor allen Dingen über Gott gesungen, über die Liebe und über den Glauben, aber die Intelligenz ist in unseren Reihen nicht so viel gefragt. Dann darf natürlich nicht fehlen in der Reihe Friedrich Nietzsche. Es war deutscher Philosoph, einer der bedeutendsten deutschen Philosophen, 1844 bis 1900. Und er schreibt in seinem Buch Der Antichrist: Glaube heißt, nicht wissen wollen, was wahr ist. Das heißt also hier die Ansicht eines deutschen Atheisten: Wenn jeder, der glaubt, jeder, der an Gott glaubt, der ist ganz bewusst ignorant gegenüber der Wahrheit. Ja. Dann haben wir Hans Deiber, ein deutscher Orientalist, und er sagt, die Gläubigen sind selten Denker und die Denker selten gläubig. Hier ist also auch ein Vertreter, der sehr stark diese Feindschaft zwischen Wissenschaft und Glaube konstruiert. Und als letzter, und der ist im Moment sehr bekannt und sehr berühmt, ist Richard Dawkins, einer der berühmtesten im Moment Evolutionisten und Autoren. Und er sagt, was mich an der Religion stört, ist, dass sie den Menschen beibringt, zufrieden zu sein, ohne zu verstehen. Das heißt also, Religion ist nur, wie soll man sagen, eine Ablenkung von dem wahren Wissen. Zufrieden zu sein mit einer Lüge. Und wer sein Buch gelesen hat, Der Gotteswahn, was ja im Moment der Bestseller ist, da führt er aus, dass es sich bei den Religionen, also nicht nur beim Christentum, sondern bei allen Religionen, um einen Gotteswahn handelt. Also um eine Geisteskrankheit, die darauf zurückzuführen ist, auf unser mangelndes und versagendes Bildungssystem. Das heißt also, alle, die an Gott glauben, leiden an einer Geisteskrankheit, und daran ist unser mangelndes Bildungssystem schuld. Gut, soweit zu den Stimmen aus dem Lager der atheistischen Wissenschaftler. Natürlich erscheint vielen Menschen die Kirche als unwissenschaftlich und sogar wissenschaftsfeindlich. Und nicht ganz ohne Grund. Nicht ganz ohne Grund, denn solche Christen, wie ich zu Anfang zitiert habe, gab es natürlich immer, zu allen Zeiten, auch in der katholischen Kirche, natürlich auch in unseren Reihen. Und natürlich auch die Geschichte weist darauf hin, dass es solche Menschen gab. Berühmteste Episode sehen wir hier, etwas undeutlich zu erkennen, der Prozess gegen Galileo Galilei 1633. Es war, was hat er verbrochen? Er hat das Weltbild vertreten, dass nicht die Sonne um die Erde kreist, sondern die Erde eine Kugel ist und um die Sonne kreist. Dafür wurde er verurteilt in einem Prozess 1633 und lebenslang zu Hausarrest verurteilt. Nun, was war sein Fehler? Nicht, dass er das gedacht hat, denn das gab es schon als Hirngespinst, sondern dass er das als wissenschaftliche Lehre vertreten hat. Man durfte schon rumspinnen, man durfte schon das so sagen als Traumgespinst, aber man durfte das nicht in einem wissenschaftlichen Buch veröffentlichen, und dafür ist er verurteilt worden, denn 1611 ließ die Inquisition der Kirche in Rom verkünden, dass Bücher, die das geozentrische Bild der Kirche in Frage stellen, also dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, die sind verboten. Nun, diese dunkle Geschichte der Kirche gab es tatsächlich. Aber wenn wir gerecht sind und fair sind und noch ein bisschen tiefer studieren, dann werden wir feststellen, die Kirche war nicht immer nur schlecht. Die Kirche war nicht immer nur böse. Auch wir natürlich als Freikirchler haben natürlich naturgemäß eine sehr negative Einstellung gegenüber der katholischen Kirche. Auch wir müssen fair sein und die Geschichte fair studieren. Und tatsächlich, wenn man die Geschichte etwas gründlicher studiert der Kirche, gab es natürlich solche Menschen, Inquisitoren, aber es gab eine unzählige Wissenschaftler der katholischen Kirche, die die Wissenschaft gefördert haben und die die Wissenschaft so weit nach vorne gebracht haben. Wenn wir sie nicht gehabt hätten, wir würden heute noch im Dunkel der Unwissenheit leben. Da haben wir als ersten und berühmtesten Vertreter Nikolaus Kopernikus. Er lebte 1473 bis 1543. Er war Mathematiker, er war Astronom, Jurist, Physiker, Übersetzer, Diplomat. Ich habe noch einige Dinge noch vergessen, was er noch alles war. Vor allen Dingen war er katholischer Geistlicher und Domherr zu Frauenburg. Und in seinem revolutionären Werk, De Revolutionibus Orbium Coelestium, da hat er schon 100 Jahre vor diesem Galileo-Prozess das heliozentrische Weltbild beschrieben, in einem wissenschaftlichen Buch, als katholischer Geistlicher. Eins seiner berühmtesten Zitate steht hier an der Wand. Er sagt, als Wissenschaftler und Meister anderer Wissenschaften auch, sagt er, wer sollte nicht durch die stete Beobachtung und den sinnenden Umgang mit der von der göttlichen Weisheit geleiteten herrlichen Ordnung des Weltgebäudes zur Bewunderung des allwirkenden Baumeisters geführt werden. Das heißt also, was er sagt als Wissenschaftler ist, ich bin Wissenschaftler mit ganzem Leib und Seele, aber diese Wissenschaft, die führt mich sogar zu dem allmächtigen Baumeister. Die führt mich zu dem genialen Konstrukteur. Die führt mich zu Gott selbst. Das heißt also, er hat überhaupt gar keine Angst vor Wissenschaft. Er hat gesagt, wenn wir Wissenschaft studieren, wenn wir uns auseinandersetzen mit den komplizierten Naturgesetzen, mit den Phänomenen der Natur, dann werden wir automatisch zu ihrem Konstrukteur und auch zu dem Gesetzgeber der Naturgesetze geführt. Auf der nächsten Folie sehen wir noch jemanden sehr Interessantes. Sein Name ist Christophorus Clavius. Er hat aufgrund des Heliozentrischen, das heißt also, ihr könnt das vielleicht erkennen, auf dem Foto, auf seinem Tisch steht ein Modell, wo die Sonne im Zentrum ist und dort verschiedene Ringe drumherum sind. Das ist das, was schon 100 Jahre, circa 100 Jahre vor dem Galileo-Prozess, Menschen geglaubt haben aus der katholischen Kirche. Warum? Weil sie den Auftrag hatten, von Papst Gregor den Großen einen neuen Kalender einzuführen, den gregorianischen Kalender. Das heißt, vorher hatten wir den julianischen Kalender und das war so fehlerhaft, dass es manchmal schon im Sommer anfing zu schneien, weil einfach der Kalender sich verschoben hat. Und dann hat Gregor der Große gesagt, wir müssen einen besseren, wir müssen einen richtigeren Kalender haben. Und dieser Mann, Christophorus Clavius, hat aufgrund der Arbeiten von Nikolaus Kopernikus einen exakten und mit einigen Fehlern, aber einen viel exakteren Kalender entwickelt. Das ist alles in der katholischen Kirche erforscht worden, circa 100 Jahre vor dem berühmten Galileo-Prozess. Und entgegen der allgemeinen Überzeugung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auch für mich war es eine Überraschung, dass die Kirche schon immer gelehrt hätte, die Erde wäre eine Scheibe, gibt es jetzt ein neues Buch, ein wissenschaftliches Buch von Jeffrey Russell, der diesen Irrtum bearbeitet in seinem Buch Der Mythos der flachen Erde. Und er beweist, dass die meisten katholischen Forscher, auch Christophorus Kolumbus, ganz genau davon ausgegangen sind, dass die Erde eine Kugel war und sich um die Sonne drehte. Hochinteressant. Was haben wir noch für berühmte Wissenschaftler, Leute, die uns in der Schule gequält haben, die Biologie studiert haben oder gehabt haben in der Oberstufe, erinnern sich noch an diesen hässlichen Mann. Gregor Mendel ist sein Name. Er war katholischer Priester, aber der berühmte Naturforscher, der die Vererbungsgesetze, die Mendelschen Gesetze erforscht hat. Interessanterweise gerade zu der Zeit, wo Darwin seine Theorie der Evolution herausgebracht hat und sie waren damals sehr entgegengesetzte Feinde. Heute werden sie gleichwertig gelehrt in unseren Biologiebüchern. Aber wir wollen ja heute nicht über Evolution sprechen. Ich habe es mir geschworen. So, und wir gehen weiter. Kopernikus und Christopher Columbus hatten überhaupt nicht den Konflikt, den wir heute in Deutschland haben. Für sie war Wissenschaft und Glaube in keinster Weise ein Widerspruch, sondern für sie waren alle ihre naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, konnten sie in der Bibel wiederfinden. 1. Chroniker 16,30, da steht, auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Hiob 26,7, eine sehr interessante Stelle, da steht, er, Gott, spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde auf über dem Nichts. Hiob ist unser ältestes Buch der Bibel, über 1600 Jahre vor Christi geschrieben und beschreibt schon unseren Planeten Erde, der im Nichts schwebt. Wow, was für Offenbarungen sind in diesem Buch. Jesaja 40, 22, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront. Dann haben wir nicht so viel Zeit, aber vielleicht könnt ihr euch das aufschreiben, zu Hause studieren. Hiob 38, 18 bis 20, fragt nach dem Weg zu der Scheidung zwischen den Wohnungen des Lichts und dem Ort der Finsternis. Hier wird geschrieben von dieser einen Grenze, die unaufhörlich über die Erde kreist, nämlich die Zeitzonen, die tagtäglich über unseren Erdkreis hinübergehen und unsere Erde in Zeitzonen einteilen, nämlich die Grenze zwischen Sonnenaufgang und der Nacht. Und Lukas 17, Verse 30, 36, scheint ein Widerspruch, der unauflöslich erscheint für Menschen, die an eine flache Scheibe glauben, dass die Entrückung in einem Nu geschehen wird, in derselben Nacht und am selben Tag. Müsst ihr mal nachlesen. Gleichzeitig, zur Nacht und zum Tag. Wenn man an eine Scheibe glaubt, kann man das nicht verstehen. Wenn wir an eine Kugel glauben, ist es für uns gar kein Problem, dass in einem Nu Menschen entrückt werden, die nachts in Amerika wohnen und tagsüber bei uns in Europa. Ganz interessante Dinge stehen in diesem Wort. Das heißt, Wissenschaft und Glaube war für diese Menschen keine Widersprüche, sondern komplexe Naturgesetze wiesen auf einen noch komplexeren und genialen Gesetzgeber hin. Meine zweite Frage lautet, kann die Wissenschaft überhaupt Aussagen machen über Gott? Die Antwort lautet Nein und Ja zur gleichen Zeit. Nein, denn die ureigenste Aufgabe der Wissenschaft ist nicht, Aussagen zu machen für oder gegen die Existenz Gottes. Die Wissenschaft ist ein Diener und Beobachter der Natur und versucht in ihren Versuchsreihen messbare Phänomene zu messen, hat unzählige von Messinstrumenten, um die sichtbare, fühlbare Welt zu messen und auch zu berechnen. Und viele Christen haben den Fehler gemacht, dass sie sagen, wir können Gott beweisen. Aber das in sich selbst ist schon ein Widerspruch. Wie willst du Gott beweisen? Anhand der Wissenschaft. Gott ist nicht zu beweisen. Gott, wenn man Gott beweisen könnte, mit welchem Messinstrument? Wie willst du Gott messen? In Kilogramm? In Ampere? In Joule? Wow, letzten Gottesdienst waren 500 Kilogramm Gott im Gottesdienst. Amen. Das ist undenkbar. In dem Moment, wo wir Gott messen könnten, mit wissenschaftlichen Messgeräten, wäre er nicht Gott, weil er ist Geist. Er thront über Raum und Zeit und Materie. Das ist in seiner Natur, dass man ihn nicht beweisen kann mit wissenschaftlichen Mitteln. Auch manche theologische Konstruktion, die manche Christen konstruieren. Ja, wir können Gott beweisen, weil jeder, der Jesus nachfolgt, hat keine Probleme mehr. Habt ihr solche Predigten schon mal gehört? Ich habe sie leider auch gepredigt, als ich noch dumm und jung war. Aber ich kenne Christen, die haben einen Haufen von Problemen und sind voll mit Gott. Amen. Es gibt Lehren, die sagen, wir können Gott beweisen, denn jeder, der Jesus nachfolgt, ist reich. Was für eine irrtümliche Lehre. Ich kenne so viele Christen, die nichts haben. Wenn du in ihr Haus kommst, teilen sie sogar noch das Letzte, was sie haben. Sie sind voll der Liebe Gottes. Und das Letzte, und das brauche ich nicht kommentieren, Christen, die sagen, wir können Gott beweisen, weil Gott ist immer mit den Christen im Krieg gewesen, im Heiligen Krieg. Dazu brauchen wir nichts mehr zu sagen. So, das ist die erste Antwort. Nein, Wissenschaft kann Gott nicht beweisen. Und doch sagt die Heilige Schrift, dass die Natur, die von Gott gemachte Schöpfung auf ihn hinweist, wie ein Hinweisschild. Ich will euch mal zeigen, was ein Hinweisschild ist. Und da brauche ich mal die Hilfe von meinem lieben Hermann, wenn ich das mal darf. Und zwar, Hermann ist so einer, die ich kennengelernt habe. Das machen wir jetzt nur so als Symbol. Ich war mal in Israel unterwegs. Und zwar da, wo ganz viele waren, die aus Palästina kommen. Und ich habe sie gefragt, wo ist der Weg zum Bahnhof? Ja? Sie haben überhaupt gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ja? Sie konnten überhaupt kein Englisch. Aber weil sie so hilfreich sind, haben sie mir gesagt, ja, sie wussten, ich wollte wissen, wo es irgendwo hingeht. Aber sie wussten nicht, ob es zum Bahnhof ist. Ne? Und dann haben sie, wenn ich jetzt mal den Arm so bewegen, haben gesagt, dahin. Und ich bin mit Sack und Pack in diese Richtung gegangen, nur um herauszufinden, dass der Bahnhof genau auf der anderen Seite war. Genau. Und dann habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder jemanden nach dem Weg fragen. Das heißt, ein Hinweisschild weist auf etwas hin, auf den Bahnhof, ist aber nicht der Beweis, dass es den Bahnhof gibt. Denn jemand anders kann ihn verschieben. Versteht ihr, was ich meine? So ist es. Vielen Dank, Hermann. Gebt ihm mal einen Applaus. Amen. Das heißt also, ein Hinweisschild kann auf etwas hinweisen, aber bedarf der Interpretation. Das heißt also, wir haben viele, viele Dinge, und die Bibel bezeugt das, die auf Gott hinweisen, wenn man es richtig interpretiert. Psalm 97, Vers 6 sagt, die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Wow. Dann Römer 1, 20, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt, in der Schöpfung können wir einen Hinweis auf Gott bekommen. Um euch noch weiter zu quälen, mit eurer Erinnerung an die Schule, habe ich euch hier einmal nochmal zur Erinnerung den Calvin-Zyklus aufgezeichnet oder kopiert. Und es ist die chemische Reaktion, die in jedem grünen Blatt geschieht, in der Photosynthese. Unsere Biologielehrerin hat immer ganz begeistert gesagt, meine Damen und Herren, der Calvin-Zyklus ist eine abgepufferte Knallgasreaktion. Er hat das gesagt, solch eine Gewalt ist in der Photosynthese. Solch eine Energie wird freigesetzt. Und damit die Bäume nicht explodieren, hat der Schöpfer sich überlegt, diese Energie über verschiedene Energiestufen herabzupuffern. Die nächste Folie zeigt einen Superorganismus. Ameisen, die sich wie ferngesteuert selbst organisieren, Transportstraßen bauen, Schiffe bauen können, um ihre Ameisenkönigin über einen Fluss zu transportieren. Niemand weiß, wie sie diese Informationen bekommen. Sie sind ein Superorganismus mit einem kollektiven Bewusstsein. Das sagt Professor Dr. Höll-Dobler. Wow, was für ein Name. Höll-Dobler. Gut. Dieser Mann hat schon als Kind einen Ameisenstamm bei sich im Kinderzimmer gehabt. Was hat er wohl für Eltern gehabt? Wow, super. Das heißt also, Wissenschaft kann Gott weder beweisen noch widerlegen. Aber die Werke seiner Schöpfung sind Hinweisschilder auf ihn. Wenn du zu mir in mein Büro kommst, meinen Schreibtisch siehst, dann siehst du mein Gesellenstück. Du kannst dir selbst ein Urteil bilden. Du kannst dir selbst eine Interpretation machen. Gut oder schlecht, nicht wahr? Aber du hast nicht die Aussage über meinen Charakter. Du kannst sagen, ja, das ist ein guter oder ein schlechter Schreiner. Aber du weißt nicht wirklich, was in meinem Herzen ist. Genauso ist es auch mit der Wissenschaft. Sie kann einen Hinweis auf Gottes Existenz geben, aber eine wirkliche Aussage über sein Wesen kann die Wissenschaft nicht geben. So, deswegen, viele Wissenschaftler versuchen oder sagen, weil sie weil die Wissenschaft keine Aussage macht über Gott, sagen sie, die Wissenschaft hätte widerlegt, dass es Gott gäbe. Aber ich habe hier in meinem nächsten Bild, habe ich euch eine zweidimensionale Karte gezeigt von der Sierra Nevada. Durch die verschiedenen Farben versucht diese zweidimensionale Karte uns eine Ahnung zu geben, wie die Höhe der Gebirge sind. Aber wir können das nur erahnen. Nur wenn wir vielleicht dorthin fliegen und einen Ausflug machen durch die Sierra Nevada, werden wir einen wirklichen Eindruck bekommen, ein wirkliches Erlebnis, wie diese Berge wirklich ausschauen. Paulus sagt das, wir schauen nur in einen Spiegel. Wir schauen nur verschwommen. Damals gab es nicht die schönen Spiegel, die du zu Hause im Badezimmer hast, sondern es gab nur polierte Bronze oder Kupfer. Man sah sich nur verschwommen. War irgendwie ein Vorteil, ne? Man sah nicht alle Falten, preis dem Herrn. So ist es auch mit Wissenschaft. Wir können Gott nur verschwommen sehen. Wir können ihn nicht wirklich sehen. Früher hat man gesagt, die Fische sind stumm. Heute wissen wir, dass Fische Infraschalllaute, also sehr niedrige Frequenzen erzeugen können, die unser Ohr nicht hören kann. Sehr hohe Frequenzen, die unser Ohr nicht empfangen kann. Wir haben gesagt, Fische können nicht sprechen. Heute wissen wir, sie kommunizieren auf allen möglichen Arten und Weisen. Es gibt sogar Fische, die miteinander kommunizieren durch Pupsen. Das ist ja hochinteressant, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das heißt also, nur weil wir nicht die richtigen Werkzeuge haben, Gott zu erkennen, können wir keine Aussage machen, ob es ihn gibt oder nicht. Gott hat aber jedem Menschen, auch jedem Menschen hier in diesem Saal, ein Werkzeug gegeben, dass wir Gottes Wesen erfassen können. In Johannes 4, Vers 24 lehrt uns Jesus, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wo sind meine Stifte? Hier sind sie schon. Genau. Das heißt, der Mensch ist ähnlich geschaffen wie Gott. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild und zwar dreieinig. Der Mensch besteht aus Leib, aus Seele und etwas, was uns durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus geschenkt wird, in dem Tag, wo wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, unseren Geist. Das heißt, unser Leib mit unseren fünf Sinnen kann kommunizieren mit der materiellen Welt, mit der Materie. Unsere Seele kann mit anderen Seelen mitfühlen, mitkommunizieren, verstehen, Ziele projizieren, aber unser Geist erforscht die Tiefen Gottes. Unser Geist, so heißt es in der Bibel, ist die Leuchte des Herrn. Sprüche 20, 27. Es ist ein besonderes Instrument, mit dem wir Dinge erkennen können, die wir nicht sehen. Ich musste heute Morgen im Dunkeln, verrate ich euch mal, was der Pastor so morgens um 6 macht. Wir hatten gestern eine Taufe. Da musste ich mit einer Taschenlampe hier das Taufbecken noch schnell aufmachen und da reinkrabbeln und die Heizung abdrehen. Das konnte ich nur mit einer Taschenlampe. Das heißt, ich konnte das nicht sehen. Es ist ein Beweis dafür, dass es diese Heizung nicht gab, natürlich nicht. Sondern ich habe die Taschenlampe angemacht und dann habe ich die Heizung gesehen und auch die Schraube, die ich drehen musste. Ich brauche ein Hilfsmittel, Dinge zu erkennen, die für mich unsichtbar sind. Gott in seiner Natur ist für unsere Sinne unsichtbar. Gott hat uns aber einen Sinn gegeben, dass wir Gott erkennen können, unseren Geist. Es ist interessant, dass die Costa Concordia, die vor einem Jahr gesunken ist, gar nicht hätte sinken brauchen. Sie hat ein Ultraschallgerät, ein Anpeilgerät, wo man ganz klar jeden Felsen sehen konnte. Aber dieser Kapitän hat dieses Gerät ausgeschaltet. und ist gescheitert. Viele Menschen schalten dieses Gerät nicht an. Heute ist eine Gelegenheit, dass wir uns dieses Gerät neu schenken lassen dürfen. Jesus schenkt es uns. Johannes 1, Vers 4. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Durch Jesus Christus können wir auf eine neue Ebene unseres Lebens kommen. Und auch wenn wir schon gläubig sind, Dinge erkennen in unserem Leben, die uns feindlich sind oder nicht. Letztens hatten wir einen Anruf hier, das WDR rief an, WDR-Fernsehen, und die Reporterin war ganz nett und ganz freundlich, so, ach, Herr Warnschaffe, Sie machen ja so eine tolle Arbeit. Sie haben einen Kindergarten, haben eine Schule, Sie haben eine Reha und alles Mögliche. Dürfen wir mit dem Fernsehen kommen und Ihre Gemeinde filmen? Oh, mir lief schon das Öl von oben bis runter. Ach, oh, bin ich toll. Und während sie sprach, ging irgendwo in meinem Geist die rote Lampe an. Nimm dich in Acht. Dann habe ich mit meinen Ältesten gesprochen. Meine Ältesten sind auch voll des Heiligen Geistes, Amen. Und dann haben wir gesagt, wir wissen nicht warum, aber wir werden das Fernsehen nicht ins CLW holen. Und dann haben wir das gesagt, und war sie ganz traurig. Und dann hinterher hörten wir, dass sie in andere Gemeinden gegangen ist und dann hat sie in einen Topf geworfen mit anderen missbrauchenden Gemeinden, mit Sekten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, danke Herr, danke für das rote Licht. Das ist der Heilige Geist. Er spricht zu unserem Geist. Er lenkt uns, er leitet uns, er führt uns. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich möchte danken, Herr, für diesen fantastischen Morgen. Wir spüren deine gute Gegenwart. Wir spüren, dass du es gut meinst mit uns. Und wir danken dir, Herr, dass du erkennbar bist für jeden. Du hast uns sogar diese Messinstrumente gegeben, unseren Geist, der eine helle Leuchte ist, der uns erleuchtet und den Weg bahnt. Und bevor ich einen ganz besonderen Aufruf machen möchte, möchte ich nochmal eine Einladung geben an Menschen, die vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst ihr Leben diesem genialen Konstrukteur, diesem Schöpfer anvertrauen wollen und sagen wollen, ich habe nicht nur erkannt, dass es dich gibt, sondern dass du auch ein Interesse hast an meinem Leben. Und während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich gern fragen, ist hier jemand, der sagen möchte, ich möchte gern eine Erfahrung machen mit Gott. Vielleicht bist du noch nicht so weit, dein Leben ganz Gott auszuliefern. Das kommt vielleicht noch. Aber vielleicht möchtest du einfach sagen, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Gott, wenn es dich gibt, offenbare dich mir. Und wenn du das tun möchtest, dann heb doch mal kurz deine Hand oder heben Sie mal kurz Ihre Hand und ich würde gern für Sie beten. Ist hier jemand? Dann heben Sie doch mal kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Preis dem Herrn. Halleluja. Danke, Vater Gott. Hier jemand ist, der sagen möchte, ich möchte Gott in mein Leben einladen. Ich möchte eine ganz bewusste Entscheidung für ihn treffen. Heben Sie doch kurz mal Ihre Hand. Amen. Gott, wir sind ganz unter uns. Amen. Aber jetzt habe ich noch einen Aufruf, den hat Gott mir aufs Herz gelegt. Und zwar möchte ich gerne, solange unsere Augen noch geschlossen bleiben, möchte ich gerne einen Ruf machen, der auf Gottes Herzen, glaube ich, ist. Ich glaube, wir leben in einem Land, in Deutschland, wo dieser Graben ist zwischen Wissenschaft und Glauben. Und ich glaube, dass Gott Frauen und Männer besonders berufen möchte, die sagen möchten, ich möchte mein Leben weihen für die Wissenschaft, für Politik, für die Wirtschaft. Ich möchte mich hingeben, meinen Studien, ich möchte gut sein in meiner Schule, in meiner Universität oder wo ich im Beruf bin, möchte mich weiterbilden lassen. Ich möchte gern eine Frau, ein Mann werden, die auch durch ihr Vorbild und auch durch ihre Studien und ihr Wissen einfach demonstriert, dass die Güte Gottes dich auch hineinführt und leitet auch in diese Gebiete. Und wenn du sagen möchtest, ich möchte mich dem ganz hingeben, diesem Ruf, und ich möchte gern wieder so ein Mann werden wie Nikolaus Kopernikus, der einfach diese beiden unversöhnlichen Pole miteinander verbinden möchte, in deinem Bereich, dann möchte ich einfach bitten, deine Hände zu öffnen an deinem Platz und zu sagen, Gott, ich möchte mich dir neu hingeben. Ich möchte fleißig sein. Ich möchte alles investieren, meiner Schule, meiner Uni, auf meinem Arbeitsplatz, mich weiterbilden, um einfach auch in diese Bereiche hineinzukommen als Christ und Einfluss zu nehmen für den Glauben. Öffne einfach gerade jetzt deine Hände und ich würde gern für dich beten. Halleluja. Vater, ich möchte einfach danken, Herr, für dieses mächtige Potenzial, was wir in unserer Gemeinde haben. Männer und Frauen, die du gesalbt hast, Herr, mit einer starken Berufung, Vater. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns heute deinem Heiligen Geist hingeben dürfen und dass du uns auch fähig machst, Herr, fleißig zu sein, hingegeben zu sein in der Schule, in der Uni, in unserem Beruf, in unserer Weiterbildung, um Einfluss zu nehmen für dein Königreich in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Menschen gerade heute Morgen berufst dazu, Herr, und dass du Menschen hineinsendest in diese Bereiche, in dem Namen Jesus. Und das ganze Volk sage Amen. Preis dem Herrn.